Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Schöpfung und Evolution, drei Wissenschaftler, drei Positionen, eine Debatte. Dieses Buch ist in diesem Jahr vom Institut für Glaube und Wissenschaft erschienen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber danach beginnt schon die Diskussion. Schuf er allein durch das Wort oder doch durch Evolution? Wie lange dauerten die Schöpfungstage wirklich? Was sagt die Naturwissenschaft zum Alter der Erde? Und lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse heute überhaupt noch mit der Bibel vereinen? Drei christliche Wissenschaftler, Barbara Drossel, Reinhard Junker, Siegfried Scherer, sind dazu in einer Reihe jetzt bei uns im Interview. Jetzt zu dem Leben des Menschen hin. Sie hatten gerade schon Ihre Sicht auf den Schöpfungsbericht, auf das erste Kapitel dargelegt. Nun geht es ja wesentlich auch um die Schöpfung des Menschen im Schöpfungsbericht, vor allem dann vertieft im zweiten Kapitel. Was würden Sie sagen, gibt es Ihrer Meinung nach, gab es einen historischen Adam?
Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es einen historischen Adam gab, ja. Und dass das betrifft die historische Eva auch. Und ich glaube, dass deren Kinder, von denen ist berichtet, dann nach dem Sündenfall geschehen, dann haben sie Kinder gehabt, von denen ist berichtet. Ich halte diese Berichte im Gegensatz zum ersten Kapitel der Bibel, halte ich diese Berichte für historisch in dem Sinne, dass Adam eine historische Person war und Eva auch.
Und gerade da spielt ja im Zusammenhang mit Evolution die Frage nach der Abstammung eine Riesenrolle. Wie stehen Sie zu der These, dass Mensch und Affe auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen?
Ich glaube, dass es dafür gute Argumente gibt aus der vergleichenden Biologie. Affen und Menschen sind auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen wirklich unglaublich ähnlich. Verhaltensbiologisch, morphologisch, anatomisch, genetisch. Natürlich gibt es auch ganz große Unterschiede, aber die Ähnlichkeiten sind wirklich drastisch. Und es gibt eine abgestufte Ähnlichkeit vom Menschen zu Menschenaffen. Also wir sind den Schimpansen und den Bonobos viel ähnlicher als zum Beispiel dem Orangutan und dem Kapuzineraffen und so weiter. Da gibt es also die abgestufte Ähnlichkeitsreihe. Das kann sehr gut im Sinne einer Evolution interpretiert werden. Es gibt dann auch Fossilfunde über sogenannte Affenmenschen. Die sind weniger gut belegt, würde ich immer sagen, als das jetzt aus der vergleichenden Biologie. Aber auch da hat es Wesen gegeben, die kann man. Ich sage das vorsichtig, weil es da ganz viele offene Fragen gibt. Aber die kann man in so eine Abstammungslinie stellen. Ich persönlich habe mich aber noch nicht festgelegt, ob es tatsächlich einen stufenlosen Übergang zwischen Menschen, Affen und Menschen gab. Oder ob da Schöpfungsakte Gottes dazwischen lagen. Ich habe keinen Zweifel, nach allem, was ich derzeit weiß, dass evolutionäre, zufällige Vorgänge nicht in der Lage sind, zum Beispiel die Entstehung eines menschlichen Gehirns aus einem affenähnlichen Gehirn zu erklären. Ich sehe bisher keinen Weg, wie man den menschlichen aufrechten Schreitgang erklären soll, durch einen Zufallsprozess erklären soll aus Stemmgreifklettergängen von Australopithecus und anderen. Ich glaube, da ist eine Information reingekommen, die nicht durch natürliche Vorgänge entsteht. Und also da glaube ich, ist Schöpfung im Spiel. Ob das jetzt über Zwischenglieder gegangen ist, wo Missing Links gegangen ist, das kann uns die paläontologische Forschung sagen. Noch nicht, wir haben viele noch nicht gefunden und ich würde nicht ausschließen, dass es vielleicht auch manche überhaupt gar nie gegeben hat, weil Gott de novo auch Tiere geschaffen haben mag, den Menschen geschaffen haben mag, aber das ist für mich eine Frage der Forschung, das werden wir sehen, welche Daten da aus der Erdgeschichte zutage kommen. Also in diesem Sinne, ja, und vielleicht sollte ich noch hinzufügen, das, was den Menschen tatsächlich zum Menschen macht, Wenn wir lesen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, Diese Eigenschaften des Menschen, ich glaube nicht, dass die aus einem stufenweisen Entwicklungsprozess aus dem Tierreich hervorgegangen sind. Und das sind geistige Eigenschaften des Menschen. Der Mensch ist ein moralisches Wesen und der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Und ich werde immer wieder gefragt, was ist denn nun wirklich der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und zwischen Affe, zwischen Mensch und Tier? Und dann sage ich, es ist nicht die Morphologie, ist nicht die Anatomie. Die ist klar auch unterschiedlich, aber das ist nicht das Wesenhafte. Es ist auch nicht die Intelligenz. Ja, wir sind viel intelligenter. Aber die Intelligenz macht ja den Menschen nicht aus. Denken Sie an Menschen, die behindert sind, die nicht lesen und schreiben und sprechen können. Und das sind trotzdem Menschen. Also was den Menschen zum Menschen macht, sind nicht diese eher äußeren Dinge, sondern das ist der Mensch ist ein moralisches Wesen, der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Im Gegensatz zu allen Tieren kann der Mensch beten. Der Mensch kann eine Verbindung mit Gott aufnehmen. Und das ist das, was ich als allererstes in der Gottesebenbildlichkeit des Menschen sehe, die in der Schöpfungsgeschichte erwähnt wird.
Jetzt hatten Sie vorher ein Stichwort schon benannt, den Sündenfall. Auch der Zusammenhang zwischen Schöpfung, Sünde und dem Tod spielt ja eine wesentliche Rolle in der Theologie, im christlichen Glauben. Wie kam denn Ihrer Meinung nach der Tod in die Welt und hat es vor diesem Sündenfall den Tod schon gegeben?
Ich denke, dass wir da unterscheiden müssen zwischen dem Tod von Tieren und dem Tod des Menschen. Wir müssen einfach deshalb unterscheiden, weil die Bibel über den Tod der Tiere fast nichts sagt. Ich weiß, dass im Kreationismus, und ich war ja vor Jahrzehnten auch der Meinung, dass im Kreationismus die Meinung vertreten wird, auch die Tiere seien, die höheren Tiere in dem Fall, seien vor dem Sündenfall Adams nicht gestorben. Aber das steht nicht in der Bibel. Es gibt im Römer 8 nur eine Stelle, die man so verstehen kann, aber nicht verstehen muss. Also der Tod der Tiere, den wollen wir mal für den Augenblick hintanstellen, der hat auch seine eigene Problematik, weil es gibt auch da im Tierreich Leiden und es gibt Todesarten im Tierreich, die nicht gut sind. Aber das wollen wir mal gerade für einen Augenblick auf die Seite stellen. Es geht um den Tod des Menschen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und wie ist der Mensch im Eden geschaffen worden? Ja, wir machen gerade ein ganz großes Fass auf, merke ich gerade, damit das auch verständlich ist. Denn im jungen Erdekreationismus war Adam und Chava, also Adam und Eva, das waren die ersten Menschen. Die ersten anatomisch als Menschen erkennbaren Menschen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es davor Menschen gegeben hat. Und ich glaube, dass Adam und Eva, als Gott sie ins Paradies gesetzt hat, wir können noch darüber reden, woher die gekommen sind, aber als Gott die beiden ins Paradies gesetzt hat, da waren sie sterblich. Die Bibel sagt es, denn Gott, nachdem der Sündenfall des Adam und der Eva geschehen ist, da sagt Gott, ihr müsst jetzt aus dem Garten im Land Eden raus, damit ihr nicht vom Baum des Lebens esst und ewig lebt. Und der klare Umkehrschluss ist, dass sie gestorben wären, wenn sie nicht vom Baum des Lebens gegessen hätten. Sie waren sterblich. Und diese Sterblichkeit ist dann tatsächlich auch aktuell geworden, als sie aus dem Garten in Eden raus mussten. Also erstens, Adam und Eva sind sterblich erschaffen worden. Zweitens, sie wussten, was Tod ist. Es steht damit in Übereinstimmung, dass sie sterblich geschaffen worden sind. Denn wenn sie nicht gewusst hätten, was Tod ist, dann wäre die Drohung Gottes zu dem Zeitpunkt, da ihr vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, müsst ihr sterben. Es wäre leer gewesen, es wäre unverständlich gewesen, wenn sie nicht gewusst hätten, was Tod ist. Und ich glaube, sie haben gewusst, was Tod ist, weil es außerhalb von Eden, weil sie das kannten von außerhalb von Eden, kannten sie den Tod und die Todesprozesse. Ja, also ich glaube, der Mensch wurde sterblich erschaffen. Wenn wir uns jetzt beschränken zunächst mal auf Adam und Eva, dann kam der Tod deshalb, weil ihnen der Baum des Lebens verwehrt wurde. Und da ist wieder eine ganz tiefe Wahrheit und Beziehung zum Neuen Testament drin. Es gibt einen zweiten Baum des Lebens, im Neuen Testament. Es gibt den Baum des Lebens, der Christus ist. Und wenn wir von Christus essen, im übertragenen Sinne, dann haben wir ewiges Leben. Wer von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, und dann sind wir plötzlich vom Schöpfungsbericht ausgehend, vom Edenbericht ausgehend bei Jesus und beim Abendmahl und beim Kreuz. Ja, also das ist, finde ich, auch faszinierend, wie die Bibel zusammenhängt von der ersten Seite bis zur letzten Seite.
Gerade da, dieser Zusammenhang zwischen Adam und dem Kreuz, würde ich noch mal gerne nachfragen. Gerade in Römer 5 wird ja auch dieser Zusammenhang auch aufgeführt. Und da ist ja durchaus das Verständnis von Paulus, der Autor des Römerbriefs ist, dass durch die Sünde Adams, also dass durch Adam die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod. Wie würden Sie diese Stelle dann verstehen?
Also ich glaube zunächst mal, dass das stimmt. Ich glaube, dass Gott einen Garten geschaffen hat im Land, im Osten, im Land Eden. Ich glaube, dass das tatsächliche Plätze und Länder waren, auch wenn der Garten Eden nicht naturwissenschaftlich verstanden werden kann. Aber ich glaube, das war ein geografischer Ort. Und da hat Gott einen Garten geschaffen, in dem die Schöpfung mit dem Menschen in einem Zustand der Vollkommenheit war. Den Tod gab es lange vorher. Menschen sind vorher gestorben, physisch. Wenn wir den Fossilbericht anschauen, es gibt Menschen, die ich tatsächlich als Menschen bezeichnen würde. Der älteste ist Homo erectus, der ist fast 2 Millionen Jahre alt und das war kein Primitivling. Das war ein Mensch, der hat Hochseeschifffahrt betrieben, der konnte das Feuer gebrauchen, der hat Werkzeuge gemacht, der hat Häuser gebaut, der hat Waffen gebaut, Speere gemacht, die so gut sind wie heutige Olympia-Hochleistungsspeere. Also die Spezies ist 2 Millionen Jahre alt. Der ist gestorben. Also es gab den Tod vorher, weil ich tatsächlich meine, Adam ist jung und Eva und Eden vielleicht tatsächlich nur 6.000 bis 10.000 Jahre. Da kann ich, ja, würde ich mir gut vorstellen können. Also dann hat Gott einen Garten gepflanzt in Eden und der hatte die Vollkommenheit einer nicht gefallenen Welt. Und Adam und Eva, die er da hineingesetzt hat, die hat Gott in einen Zustand geschaffen, der in dem Sinne auch ein vollkommener Zustand war, ein sündloser, vollkommener Zustand, den hat es außerhalb des Gartens nicht gegeben. Und darauf bezieht sich jetzt die Sündenfallgeschichte. Da ist der Tod eben durch das Abschneiden vom Baum des Lebens, da ist der Tod hineingekommen. Die Konsequenz der Sünde des Adam war, dass er sterben musste, tatsächlich, und nicht physisch weiterleben konnte. Und das sagt Paulus, der Sünde sollt ist der Tod. Und das war bei Adam so gewesen. Und dann auch bei allen seinen Nachkommen ist es so gewesen. Und wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte und wenn der Paradiesgarten nicht hätte geschlossen werden müssen, und dann wird es auch für seine Nachkommen so gewesen. Also tatsächlich, so verstehe ich Paulus, die Sünde, der Tod kam durch die Sünde, die Welt, und zwar ein zweifacher Tod. Es ist nicht nur der Tod, der physische Tod, der auch, aber der geistliche Tod. Und das kennt die Bibel, kennt es ja auch, das Neue Testament kennt ja auch den geistlichen Tod. Sehr explizit sogar wird der genannt. Also es geht, glaube ich, um beide Todesarten. Und insofern verstehe ich Paulus da auch tatsächlich wörtlich. Ich glaube aber, dass der Tod und die Gefallenheit der Schöpfung älter ist, also der gesamten Schöpfung älter ist, der Sündenfall des Adam. Es hat außerhalb des Gartens etwas gegeben, wovor man den Garten schützen musste. Das steht ziemlich explizit in Genesis 1 bis 3. Es gab außerhalb des Gartens die Schlange, wie immer man die versteht, ich verstehe sie als den Teufel, der kam von außerhalb des Gartens rein. Was war außerhalb des Gartens? Eine gefallene Welt, nicht durch den Sündenfall des Adams, sondern durch den Sündenfall von einem, der war viel, viel, viel älter wie Adam.
Vielen Dank. Da bin ich ganz gespannt, wie sich das ergänzen wird durch die Beiträge der beiden anderen. Jetzt wage ich noch mal einen großen Sprung, und zwar Stichwort Intelligent Design. Sie beschreiben in dem Buch auch, dass Sie mit Vertretern des Intelligent Design in Kontakt kamen. Können Sie kurz noch mal zusammenfassen, was verbirgt sich denn dahinter und was spricht denn für Intelligent Design in der Schöpfung, in der Welt, die uns umgibt?
Ja, ich habe enge Verbindungen zu der Intelligent Design Bewegungen seit vielen Jahrzehnten. Tatsächlich war ich bei der Gründungsversammlung des Intelligent Design in den USA mit dabei gewesen. Kalifornien damals, da war ich noch relativ jung dann. Also ich kenne die Leute sehr gut und ja, sie haben gefragt, was ist Intelligent Design? Intelligent Design ist eine Lehre, die sagt, dass die Existenz des Lebens, der Lebewesen, genetischer Information, wie auch die Existenz der Naturgesetze, wie auch die Tatsache, dass die Naturkonstanten fein abgestimmt sind, ganz, ganz, ganz exakt austariert sind, dass diese Beobachtungen, das sind alles Beobachtungstatsachen, dass die am besten erklärt werden können durch die Annahme eines intelligenten Schöpfers, der das Universum gemacht hat, der die Elementarteilchen gemacht hat, der die Naturgesetze gemacht hat, der die erste Zelle gemacht hat, der die verschiedenen Komplexitätsstufen des Lebens erschaffen hat. Das sei am besten erklärbar durch Intelligenz. Das ist die Grundaussage von Intelligent Design, wobei Intelligent Design Wert darauf legt, dass es nicht eine theologische Lehre ist. Also ein typischer Intelligent Design-Vertreter würde sagen, ob das jetzt der Gott der Bibel war oder ob das irgendein anderer, ein anderes Wesen war. Bis dahin, ein Intelligent Design-Vertreter würde sagen, naja, vielleicht wurde ja das Leben auf der Erde durch extraterrestrische Zivilisationen geschaffen. Vielleicht war das Gentechnik. Das wäre im Intelligent Design inbegriffen. Es ist Intelligenz. Woher dann diese Intelligenzen kämen, das ist wieder eine andere Frage. Also Intelligent Design legt großen Wert darauf, dass es keine theologische, es braucht nicht die Bibel, um Intelligent Design zu vertreten, sondern es ist eine logische Schlussfolgerung aus den Beobachtungen. Die beste Erklärung ist, dahinter steht Intelligenz. Hinter dem Leben stehen nicht zufällige Prozesse, Zufall und Notwendigkeit, wie Jacques Monod es bezeichnet hat, sondern hinter der Existenz des Lebens steht Intelligenz. Was immer das für eine Intelligenz war, darüber macht Intelligent Design keine Aussage.
Und gerade das würde naturwissenschaftlich ja interessieren, wie ließe sich denn sowas oder wie lässt sich denn so etwas nachweisen, dass hinter dem Leben Intelligenz steckt, vielleicht auch nochmal an einem konkreten oder mehreren konkreten Beispielen.
Also ein Nachweisen im Sinne eines naturwissenschaftlichen Beweises lässt sich das nicht. Ich habe, vielleicht sage ich das mal als Klammerbemerkung, ich habe gegenüber der Intelligent Design Bewegung in den USA auch gewisse Vorbehalte. Ich stehe der nahe, aber es gibt bestimmte Dinge, die teile ich nicht. Wir können den Beweis nicht führen. Wenn wir den Beweis führen könnten im Sinne eines naturwissenschaftlichen oder mathematischen Beweises, dann hätten wir ja Gott bewiesen. Das wird nicht möglich sein. Was man sagen kann, und insofern stimme ich dem Intelligent Design zu, es ist die beste Erklärung, die wir haben, dass hinter den Naturerscheinungen eine schöpferische Intelligenz steht. Wie kann man das testen? Also nehmen wir ein Beispiel, die erste Zelle. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die Entstehung von einer Vogelfeder aus einer Reptilschuppe. Und alle diese Sprünge oder die Entstehung der Grundbaupläne des Lebens, die Entstehung von Amphibien aus Fischen und. Also alles das, was wir als Makroevolution bezeichnen. Da würde die Intelligent Design sagen, die beste Erklärung ist, dass die dafür notwendige Information schöpferischen, intelligenten Ursprungs ist. Das ist eine Behauptung, die lässt sich grundsätzlich widerlegen. Wenn es nämlich gelingt, durch einen darwinschen Evolutionsprozess oder einen neutralen Evolutionsprozess oder irgendeinen anderen materiell fassbaren Evolutionsprozess ohne Intelligenz die Entstehung solcher Strukturen zu demonstrieren, wenigstens theoretisch, dann ist die Hypothese des Intelligent Design in diesem speziellen Fall widerlegt. Also Intelligent Design, so kann man das tatsächlich formulieren, macht Behauptungen, die kann man widerlegen, prinzipiell. Wenn nämlich ein natürlicher Evolutionsprozess das hervorbringt, von dem Intelligent Design sagt, es sei nur durch Intelligenz, könne man es als entstanden denken. Ja, dann ist Intelligent Design Hypothese widerlegt. Übrigens ist es spannend, dass Sie die Evolutionshypothese nicht widerlegen können. Selbst wenn es in 100 Jahren und in 1000 Jahren nicht gelingt, Leben aus Nichtleben zu erzeugen, dann würde ein materialistisch eingestellter Evolutionsbiologe immer noch sagen, naja, wir müssen halt nochmal 1000 Jahre forschen. Und dann kriegen wir es raus. Das können Sie nicht widerlegen. Aber eine ID-Hypothese ist prinzipiell widerlegbar.
Jetzt möchte ich Sie noch fragen, auch das Feintuning-Argument spielt ja im Zusammenhang zumindest, dass eine geistige Ursache hinter dem Universum, hinter dem Geschaffenen steckt, auch eine Rolle. Wie stehen Sie dazu und welche Konstanten oder vielleicht auch konkreten Beispiele sind da entscheidend oder interessant für eine Auseinandersetzung?
In der Physik kennen wir sogenannte Naturkonstanten. Die haben eine bestimmte Größe, einen Wert, den man messen kann. Zum Beispiel ist die Lichtgeschwindigkeit oder die Gravitationskonstante oder elektrische Feldkonstanten, die Elementarladung. Das sind Konstanten, die die Physiker, deren Größe die Physiker extrem genau messen können. Und nun haben uns die Physiker gesagt, ich bin selber ja keiner, ich bin Biologe, ein bisschen habe ich Physik studiert, aber es ist lange her. Nun haben die Physiker uns gesagt, diese Naturkonstanten, die müssen so präzise die Werte haben, die wir messen, weil sonst wäre kein Leben möglich. Wenn sie so eine Naturkonstante nur um ein Milliardstel, eines Milliardstel, eines Milliardstel, eines Milliardstel, eines Milliardstel Prozents verändern, dann gibt es plötzlich kein Wasser mehr. Dann gibt es auch keinen Urknall mehr. Dann kann es gar kein Leben mehr geben. Selbst in einem evolutionären Zusammenhang kann es gar nicht mehr entstehen. Wenn es kein Wasser gibt, gibt es kein Leben mehr. Und nun sagen uns auch die Physiker, es gibt aber gar keinen physikalischen Grund, warum diese Naturkonstanten diese irrwitzige Präzision haben. Die könnten irgendwie sein. Und nun sind sie so, dass Leben möglich ist, dass ein Universum möglich ist. Das kann kein Zufall sein. Da steckt Planung dahinter. Es gibt Physiker, die sind zum Glauben an einen Gott gekommen, nachdem sie das verstanden haben. Natürlich kann man da auch wieder Auswege finden. Man kann Gott immer entfliehen. Diese Möglichkeit hat Gott uns gegeben. Und die Multiversumstheorie ist die Möglichkeit, dem zu entfliehen. Dann sagt man ja, es gibt in Wirklichkeit 10 hoch 500 Universen. Und zufällig ist in gerade dem einen, wo wir leben, und diese Universen haben alle möglichen Naturkonstanten. Und zufälligerweise ist dem einen, in dem wir gerade leben, da waren sie gerade so, dass Leben entstanden ist, aber es war ein reiner Zufall. In den anderen 10 hoch 500 Universen ist es nicht so. Leider sind diese Universen nicht nachweisbar. Ist eine reine, also in meinen Augen eine reine Hilfshypothese, um dem Argument zu entkommen, dass da nicht intelligenter Urheber hinter den feinen Abstimmungen steht, auch hinter den Naturgesetzen. Warum gibt es überhaupt Naturgesetze? Das kann Ihnen kein Mensch sagen. Wir können nur sagen, es gibt sie und wir können beschreiben, wie sie sind. Aber wir wissen nicht, warum sie da sind. Gut, das war die Physik. Es gibt auch in der Biologie Feinabstimmungen. Fantastische Feinabstimmungen. Zum Beispiel der genetische Code. Das ist so eine Feinabstimmung. Ich habe einen Doktoranden gehabt, der hat das auch ausgerechnet. Einer meiner letzten Doktoranden war das gewesen. Es gibt etwa 10 hoch 80 verschiedene Möglichkeiten, einen genetischen Code zu machen. Einen Triplet-Code. 10 hoch 80. Das ist ungefähr so viele Möglichkeiten, wie es Atome im Universum gibt. Und diese genetischen Codes, die sind alle ganz unterschiedlich. Der Code, den wir jetzt aber haben, das ist der superoptimale genetische Code. Der ist besser als die anderen, vermutlich besser als alle anderen, soweit wir das heute sehen können. Der ist fein abgestimmt, mit einer Präzision, das ist fantastisch. Der muss aber so entstanden sein, der muss quasi mit einem Schlag entstanden sein. Also so gibt es auch in der Biologie Feinabstimmungen, von denen ich denke, die klare Evidenz, für mich persönlich ganz klare Evidenz sind, die Existenz eines Schöpfers, der göttliche Informationen in diese Welt hineingebracht hat.
Vielen Dank. Jetzt sind wir durch viele Hypothesen, durch Weltgeschichte durchgesprungen, durch zahlreiche wirklich interessante Beispiele. Am Ende, zum Abschluss, würde ich Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen. Welche Bedeutung hat denn dieses Thema, dieses Verhältnis Schöpfung und Evolution für Ihren persönlichen Glauben an Gott?
Wenn es keinen Schöpfer gäbe, dann würde ich meinen Glauben in den Mülleimer werfen. Der Glaube an Gott, der Glaube an den Gott, der mich geschaffen hat, ist fundamental für mich. Ist fundamental für meinen ganz persönlichen Glauben. Die Überzeugung, dass ich persönlich gewollt bin, dass ich, der Siegfried Scherer, kein Zufallsprodukt bin in einer Welt ohne Ziel und ohne Sinn. Dass ich geschaffen bin, dass Gott mich im Leib meiner Mutter, in der Gebärmutter meiner Mutter hat Gott mich geschaffen. Tatsächlich, das glaube ich, da müssen wir auch eine halbe Stunde drüber reden, was das bedeutet. Aber ja, also Gott hat mich gewollt, Gott hat mich gesehen, Gott hat mich geschaffen. Ich bin ein Teil der Schöpfung Gottes. Das ist für mich fundamental. Das Zweite, was für mich fundamental ist, dass ich an der Schöpfung die Genialität, die Allmacht und die Herrlichkeit Gottes sehen kann. Wir waren vor einer Woche auf dem Golan gewesen, meine Frau und ich. Also ich mache gerade einen Forschungsaufenthalt in Rehovot an der Uni in Israel. Und da waren wir auf dem Golan gewesen und wir hatten ein tolles Erlebnis. Wir haben eine Bienenfresserkolonie gesehen. Das ist ein farbenprächtiger Vogel. Das ist unglaublich, der Vogel ist unglaublich. Und wir haben die Kolonie gesehen, wir waren wenige Meter davon entfernt und diese Vögel sind da rumgeflogen. Ich habe die beobachtet, ich habe die fast formatfüllend gehabt. Ich habe die Vögel angeschaut in ihrer Schönheit, in ihren Flugkünsten, in ihrer Farbenpracht, in der Genialität, wie ihre Federn aufgebaut sind. Und da stand ich davor und da habe ich gesagt, Gott, du bist unglaublich groß. Du bist ein Schöpfer, der stellt alles in den Schatten, was ein Mensch sich überhaupt nur vorstellen kann. Und wenn ich so eine Bienenfresserkolonie, also die Vögel sind ungefähr so 20, 25 Zentimeter groß, 30 Zentimeter groß, so eine Bienenfresserkolonie sehe, dann sage ich, ja, dann ist es für mich ein Augenblick der Anbetung. Deshalb ist Schöpfung für mich so wichtig, wie Gott diese Dinge ins Dasein gebracht hat, wie er diese Informationen geschaffen hat, die diesen Vogel ausmachen oder die Störche. Wir haben im Golan 1000 Störche gesehen, die gerade auf dem Flug waren nach Deutschland. Wie Gott das gemacht hat, die Information, das weiß ich nicht. Das ist für mich auch nicht das Primäre. Aber dass Gott der Schöpfer ist, der all diese Dinge geschaffen hat, von dem im Römer 1 steht, an seinen Werken können wir ihn erkennen. Das ist für mich fundamental für den christlichen und im Übrigen auch für den jüdischen Glauben. Es ist fundamental für die Überzeugung, dass ich als Individuum, als Person gewollt und geschaffen bin durch den, der mich sieht.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, Herr Scherer. Ich habe viel Neues und Spannendes gelernt und gehört. Danke, dass Sie bei uns im Podcast waren.
Sehr gerne.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.